Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexa. Werte und Leadership wird Ihnen präsentiert von Westlotto.
Hallo und herzlich willkommen zur 59. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Einmal im Jahr wird München dicht gemacht. Zumindest fühlt es sich für die Münchner so an, wenn im Februar die jährliche Sicherheitskonferenz stattfindet. Das ist das weltweit größte Treffen rund um sicherheitspolitische Themen. Und wenn die Staatschefs und Minister, die Sicherheitsexperten und Unternehmen mit ihren Konvois durch die Stadt anreisen, dann ist eben alles dicht. Wer wissen will, wie es um die Konfliktherde in der Welt steht und wie angespannt die Lage auch für uns in Europa derzeit ist, muss mit Benedikt Franke sprechen. Er ist seit 2020 bzw. seit 2021 stellvertretender Vorsitzender und Chief Executive Officer der Münchner Sicherheitskonferenz. Und damit ist er verantwortlich für das Tagesgeschäft der Organisation und die strategische Weiterentwicklung ihrer Formate und Aktivitäten. Denn die gehen nämlich weit über diese eine große Konferenz hinaus. Ich habe Benedikt Franke in seinem Münchner Büro getroffen. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Benedikt, ich freue mich, dass du zu Gast im Podcast Wert und Leadership bist.
Grüß dich, danke, dass ich dabei sein darf.
Vielen Dank für die Einladung hier in dein Büro.
Liebend gern.
Du hast uns drei Gegenstände mitgebracht, die liegen hier am Tisch. Mit welchem Gegenstand und Wert magst du anfangen?
Ich habe tatsächlich vier mitgebracht, obwohl vier. Ich wusste, dass ich nur drei mitbringen darf. Ich habe einen großen Holzelefanten mitgebracht, mit dem würde ich gerne anfangen. Ich habe dann nachher einen roten Faden, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich habe auch einen roten Wecker dabei, der auf 5:12 steht. Und das immer. Ich habe dann noch einen kleinen Coin dabei, da erzähle ich am Ende des Gesprächs was dazu. Okay. Auch warum da wieder ein Elefant drauf ist. Ich werde regelmäßig gefragt, warum ich ständig mit einem Elefanten durch die Gegend laufe.
Du nimmst den mit, aber der ist ja ganz schön groß. Der ist
so, ja, weiß nicht, 30 Zentimeter hoch. Wir haben mehrere dieser Elefanten. Okay. Den hier habe ich von meinem ehemaligen Chef Kofi Annan bekommen. Aha. Tollste Mensch, den ich kenne, der heute tatsächlich Geburtstag hätte, leider ja vor ein paar Jahren gestorben ist, aber der mir wahnsinnig viel beigebracht hat. Da durfte ich als kleiner Kofferträger anfangen und da hat sich eine wirklich tiefe und innige Beziehung entwickelt. Und der hat mir am Ende meiner Zeit bei ihm diesen Elefanten geschenkt. Und der Elefant stand bei ihm immer in der Mitte des Besprechungsraums. Und er hat regelmäßig, wenn das Gespräch dahin meanderte, nicht mehr konkret war, die Besprechung aus dem Ruder lief oder irrelevant wurde, hat er auf diesen Elefanten gedeutet. Und jeder wusste, das bedeutet, lass uns über den Elefanten im Raum sprechen. Und das ist auch das...
Das ist gar nicht der White Elephant, sondern der Holzelefant.
Genau. Ja, also wir haben ihn auch in Weiß tatsächlich. Okay. Aber geht ja auf Dostojewski zurück und diesen Museumsbesuch, wo ein Ehepaar sich in diesem Museum verliert und dann am Ende fragt die Frau den Mann, hast du diesen riesen Elefanten gesehen? Und er hat vor lauter Bildern, die er bewundert hat, diesen Elefanten eben nicht gesehen. Das steht ja meistens für ein unbequemes Thema, das man ungern anspricht, das aber so offensichtlich da ist, dass es wirklich nur schwer zu ignorieren ist. Ja. Wir bei der Münchner Sicherheitskonferenz und ich auch persönlich versuchen immer jedes einzelne Gespräch wieder auf diesen Elefanten im Raum zurückzuführen. Und das gibt natürlich da eine ganze Reihe an Beispielen, wie uns das in der Vergangenheit gelungen ist. Man könnte jetzt zum Beispiel auch sagen, dass die Rede von J.D. Vance, die ja auf der letzten Konferenz für solch Furor gesorgt hat, dass die natürlich einen Elefanten im Raum aus Sicht der MAGA Republicans anspricht, die mangelnde Redefreiheit hier bei uns in Europa, das Unterdrücken der Rechten aus ihrer Sicht. Und deswegen, wo auch immer ich kann, klatsche ich den Elefanten drauf. Das gilt dann auch für Merchandise-Produkte der Münchner Sicherheitskonferenz. Das gilt zum Beispiel auch für unser militärisches Abzeichen. Soldatinnen und Soldaten, die während der Münchner Sicherheitskonferenz Dienste tun, haben einen weißen Elefanten am Ärmel als Zeichen, dass es immer um die unbequeme Wahrheit geht, dass die Münchner Sicherheitskonferenz keine inhaltsleere Show ist, sondern eine Institution, die sich mit den relevanten, schwierigen, unbequemen, aber offensichtlichen Wahrheiten beschäftigen.
Du lebst ja in dieser Welt der Diplomatie, die ja dafür bekannt ist, dass sie sehr höflich ist, oft sehr face-saving, zumindest bis vor einiger Zeit. Wann wird denn normalerweise in der Welt der Diplomatie wirklich der weiße Elefant angesprochen? Ist es auf der großen Bühne oder ist es nicht normalerweise eher so im kleinen Hinterzimmer? Wie ist da deine Erfahrung?
Ja, also das man muss unterscheiden zwischen Diplomatie und Außenpolitik. Außenpolitik ist mittlerweile fast ausschließlich für den Heimgebrauch, für die Medien daheim gemacht. Man kann keine Diplomatie machen, indem man in ein Land geht, halbe Stunde miteinander redet, dann eine Stunde Pressekonferenz macht und sich dann noch in schicken Kleidern vor einer Schule fotografieren lässt. Das ist, wenn überhaupt irgendwas, dann das Verkaufen von Außenpolitik. Mhm. Diplomatie ist Kernarbeit. Diplomatie ist hinter verschlossenen Türen miteinander streiten, ringen und sich dann wieder vertragen, Vertrauen aufbauen, indem man eben auch unbequeme Wahrheiten anspricht. Und das bedeutet nicht, dass man immer jeden moralisierend auf die Versäumnisse im Bereich der Menschenrechte oder Demokratie hinweist, sondern dass man, deswegen gibt es ja auch solche Institutionen wie die Sicherheitskonferenzen, dass man da auch versucht, Gemeinsamkeiten zu entdecken. Und dass man nicht jeden immer aufgrund von innenpolitischen oder parteipolitischen Zwängen vor den Kopf stößt. Deswegen bin ich ja so dagegen, dass man Außenpolitik parteipolitisch auflädt.
Wenn ich jetzt, ich bin ja sozusagen außenpolitischer Laie, ja, ich bin Beobachter, ich lese gerne, ich lese auch viel, aber dennoch, wenn man so liest, drängt sich mir jetzt als Laie der Eindruck auf, dass ziemlich viel zerbrochen ist in dem, wie wir mit unserem wichtigsten Partner, zum Beispiel die USA, umgehen, wie sie mit uns umgehen, aber das involviert ja auch andere Partner. Wie siehst du denn? Ist das vielleicht jetzt, weil du es so schön beschrieben hast, nur die Außenpolitik für die Fassade, für die Wähler und eigentlich ist es gar nicht so schlimm oder ist es doch so schlimm und... Es ist nur eine andere Ausprägung.
Da könnten wir jetzt den Rest des Podcasts, glaube ich, trefflich drüber streiten, aber vielleicht kurz drei Gedanken. Erstens, es ist nicht so, dass die transatlantischen Beziehungen immer grandios waren und nur jetzt schlecht geworden sind, sondern das ist in der Vergangenheit durch viele Höhen und Tiefen gegangen. Man denke an den Irakkrieg, man denke an das Thema Serbien-Bombardements, Kosovo oder auch den Vietnamkrieg. Also es gab schon viele Low Points in dieser transatlantischen Beziehung. Ich glaube, der Ausschlag, die Amplitude dieses Hin und Hers ist das Problem. Also unter Biden waren wir ziemlich beste Freunde, unter Trump sind wir ziemlich beste Feinde. Das ist schwierig. Und ich glaube, die Amplitude zu reduzieren, täte uns allen gut. Dazu gehört aber auch, dass wir Europäerinnen und Europäer besser darin werden, die Sorgen der Amerikanerinnen und Amerikaner ernst zu nehmen, uns nicht drüber lustig zu machen. Mhm. Ich kann da gleich ein Beispiel dazu geben. Und dass wir es auch schaffen, besser darin zu werden, uns selbst zu verkaufen. Wie kann das sein, dass Europa nicht als Mehrwert wahrgenommen wird, sondern als Problem? Ja. Warum sind 550 halbwegs wohlhabende, halbwegs demokratisch aufgestellte Europäerinnen und Europäer kein Benefit mehr für die Vereinigten Staaten? Das liegt auch an unserer eigenen Unfähigkeit, nach innen und außen den Mehrwert der Europäischen Union und unserer Außen- und Sicherheitspolitik zu verkaufen. Wenn ich einmal noch zurückspringen darf auf die Sorgen der anderen, ernst und wahrnehmen, also erst wahrnehmen, dann ernst nehmen, das ist auch, was, glaube ich, einen guten Diplomaten vom Schlechten unterscheidet. Wir können uns ganz häufig über Trump lustig machen. Also das ist ja momentan ein gut laufendes Geschäft. Und er gibt ja auch sehr viel Steilvorlagen, muss man auch zugeben. Aber lass mich doch mal folgendes Thema mit dir aufnehmen. Viele amerikanische Wählerinnen und Wähler sagen, nachvollziehbarerweise für mich, ganz ehrlich, liebe Europäer, ihr nehmt unsere Südgrenze, die uns extrem wichtig ist, die nehmt ihr überhaupt nicht ernst. Ihr macht euch lustig über unsere Versuche, dort eine Mauer zu bauen. Ihr macht euch lustig über den Einsatz des Militärs an der Südgrenze. Ihr nehmt es überhaupt nicht wahr, dass das für uns ein Riesenthema ist. Warum, liebe Europäer, sollten wir uns um eure Ostgrenze kümmern? Warum sollte uns das auch nur eine Sekunde interessieren? Also wo ist die Grundlage für die Annahme, dass Amerikaner unsere Probleme ernst nehmen müssen, wir aber gleichzeitig deren Probleme nicht ernst nehmen? Jetzt mag man da lang und trefflich drüber streiten, aber ich finde, an dem Argument ist was dran. Wir sollten uns auch überlegen, warum macht Trump jetzt den Irrsinn mit Grönland? Was hat das mit dem Panama-Kanal auf sich? da stecken häufig, wie ich finde, ernstzunehmende, meistens sicherheitspolitische, aber manchmal auch wirtschaftspolitische Interessen dahinter. Und anstatt den ganzen Irrsinn so zu nennen, sollten wir erst einmal verstehen, was treibt die eigentlich dazu? Was treibt auch ein J.D. Vance dazu, in diesem Signal-Chat davon zu reden, dass er es hasst, Zitat, die Europäer wieder zu unterstützen und ihnen aus der Patsche zu helfen, wo wir uns doch eigentlich klar machen müssten, dass kein Europäer die Amerikaner gebeten hat, auf die Houthis einzuschießen, dass also da überhaupt gar nicht die Rede davon sein kann, dass sie uns einen Gefallen tun. Aber warum glaubt er das? Das sind doch die Themen, denen wir mal auf die Spur. Und deswegen bin ich für einen viel intensiveren Kontakt, auch das Reden mit unangenehmen Gesprächspartnern und eben nicht nur in der moralisierenden Art und Weise, sondern in der Art und Weise, wo man versucht, sich auch mal in die Sichtweise des anderen, der anderen reinzuversetzen, auch wenn sie auf den ersten, zweiten und gar dritten Blick total irre erscheinen.
Ja, verstehe. Sehr spannend. Ich glaube, du hast recht, wir können da noch ganz lange drüber reden. Lass mich nochmal zum Elefanten zurückkommen, weil auch der, finde ich ja auch ein spannendes Instrument, ein Gespräch generell zu lenken, nicht nur in der Sicherheitspolitik. Es ist doch aber gar nicht so einfach, immer den weißen Elefanten, selbst wenn du ihn bemerkst, dann auch noch anzusprechen. Da gehört ja auch ein Stückchen weit Mut dazu, oder? Zu sagen, auch, denk mal an Teamgespräche oder so, zu sagen, Mensch, ehrliches Feedback, das war jetzt nicht gut.
Richtig. Ich glaube tatsächlich, dass niemand das gerne macht. Also, beziehungsweise fast niemand. Es gibt sicher sadomasochistisch veranlagte Menschen, die in jedem Gespräch immer den Punkt suchen, der besonders weh tut und dann mit voller Wucht draufhauen. Ich gehöre jetzt nicht dazu, deswegen brauche ich solche Hilfsmittel wie diesen Elefanten. Weil ich natürlich am Anfang eines Gesprächs immer sagen kann, der Elefant steht hier, damit wir das Thema nicht aus den Augen verlieren. Ja. Und wenn das Gespräch eben davon wabert, dann das wieder zurückzuholen, indem man auf diesen Elefant zeigt, das ist, glaube ich, für jeden möglich. Wir suchen ja auch unsere Moderatorinnen und Moderatoren immer danach aus, ob sie in der Lage sind, das Gespräch zurückzuführen auf den Elefanten im Raum. Und als Leitschnur, und da kommen wir fast schon zum zweiten Gegenstand, den ich mitgebracht habe, als Leitschnur immer auf den Elefanten hinzuweisen, ist, glaube ich, gut. Es ist smart und es gibt einem so ein ganz klein bisschen nochmal einen Schutzschirm zwischen sich und der anderen Seite, dass man Dinge nicht ganz genau ansprechen muss, den Finger nicht direkt in die Wunde legt, sondern dadurch, dass man auf den Elefanten zeigt, das Gespräch in die richtige Richtung.
Diplomatisch sozusagen.
Ich finde schon. Und muss nochmal betonen, es war nicht meine Idee, sondern die von Kofi Annan.
Sehr gute Idee. Jetzt hast du den roten Faden schon angesprochen. Der ist ziemlich lang. Er ist rot. Man könnte was drin aufhängen.
Man kann sich selber damit aufhängen.
Ich hoffe,
er ist
nicht
ein bisschen zerfranst an den Enden. Aber dieser rote Faden ist natürlich die zweite Leitschnur, die wir hier bei der Münchner Sicherheitskonferenz haben. Wir machen hunderte und aberhunderte Veranstaltungen und müssen schon dafür sorgen, dass da irgendwie der rote Faden drin ist, das eins zum anderen führt. Ja. Wir sind ja nicht nur aus Spaß an der Freude dabei und machen Dinge aus Jux und Tollerei, sondern die müssen ja irgendeinen Sinn ergeben. Die müssen aufeinander aufbauen. Wir hassen One-Off-Events. Mhm. Also wo man ein Happening organisiert und dann gehen alle wieder davon und sagen, das war ganz toll, aber es passiert nichts. Ja. Das heißt, alles, was die Münchner Sicherheitskonferenz macht, müssen wir nachbereiten und beinahe schon im Kampagnenstil immer wieder aufgreifen. Deswegen dieser rote Faden ist für uns extrem wichtig. Und deswegen bringe ich diesen roten Faden auch zu jeder Jahresplanbesprechung, jeder Besprechung über die nächsten Wochen und Monate mit, damit ich mich selbst auch immer wieder kontrolliere. Haben wir einen roten Faden? Ist da eine Logik drin? Und kann ich diese Logik unseren Stakeholdern, denen, die uns unterstützen, fördern oder auch kritisieren, kann ich die erklären? Also was ist dieser rote Faden?
Ja.
Und deswegen ist, also wenn ich das Ganze bildlich machen würde, wäre dieser rote Faden, würde von Elefant zu Elefant reichen. Und ich hätte eine große Herde an Elefanten, die fröhlich hintereinander hertrippeln, verbunden mit einem roten Faden.
Wohin führt der rote Faden? Oder was ist die Mutter der Elefantenherde? Jetzt in Werten ausgedrückt.
Also ich glaube, die Münchner Sicherheitskonferenz hat sich ja drei Ziele gesetzt. Und das sind die gleichen drei Ziele seit Gründung 1963. Also wir sind jetzt 62 Jahre alt und haben, glaube ich, seit der Gründung durch Ewald von Kleist die gleichen Ziele. Das erste ist, Gespräche möglich zu machen, die ohne uns nicht stattfinden würden. Das zweite Ziel ist, Themen auf die Agenda zu setzen, die da vielleicht noch nicht drauf sind. Mhm. Und das dritte Ziel ist, Themen wieder auf die Agenda zu setzen, die runtergefallen sind. Mhm. Um ein weiteres Tier zu nennen, es wird einfach jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Leider keine Elefanten, sondern eher Säue, und auf die wird dann eingehauen. Und über diese Sau, die gerade im Dorf ist, vergisst man die Säue, die in den letzten Tagen, Wochen, Monaten, Jahren durch das Dorf getrieben wurden. Ich versuche immer Leute so ein bisschen aus der Reserve zu locken, indem ich frage, wann habt ihr denn das letzte Mal von Somalia gehört? Libyen, Mali, Venezuela, Haiti. Das sind alles große Konflikte, die immer noch da sind, aber die einfach überschattet sind von anderen Konflikten im Nahen Mittleren Osten, Ukraine, Russland. Also von daher immer mal wieder auf Themen hinzuweisen, die wichtig sind, Unterhaltungen, Konversationen, Gespräche möglich zu machen, die sonst nicht entstehen würden. Das ist das, was uns antreibt. Unser Motto ist ja Frieden durch Dialog. Klar, Weltfrieden ist toll und wir wollen es alle haben. Und wir sind uns bewusst, dass das ein eherendes, abstraktes, visionäres Ziel ist. Aber auf dem Weg dahin muss man klitzekleine Schritte nehmen. Und wir als Münchner Sicherheitskonferenz sehen uns da eben in einer besonderen Rolle, weil wir anders als staatliche Organisationen oder gar überstaatliche Organisationen ja den Vorteil des Informellen, des Kreativen, des Flexiblen haben und dementsprechend das komplementieren und ergänzen können, was das Auswärtige Amt, die EU-Kommission, die NATO etc. machen. Und da haben wir uns in dieser Rolle, würde ich sagen, in den letzten 60 plus Jahren ganz gut eingefunden.
Und mal ganz praktisch gefragt, wie machst du das, dass du sicherstellst, dass du immer entlang diesen roten Fadens? Und hast du spezielle Formate mit deinem Team entwickelt? Wie machst du das ganz pragmatisch? Machst du den Kalender-Reminder, so, ich schaue jetzt nach allen verloren gegangenen Themen?
Also ich glaube, wir versuchen schon sehr systematisch zu sein. Wir versuchen, verschiedene Listen zu führen zu Themen, die aktuell behandelt werden und Themen, die aktuell nicht behandelt werden, um uns dann immer wieder zu fragen, übrigens auch, wo ist unser Mehrwert? Es gibt ja Säue, die mal durchs Dorf getrieben wurden, die aus gutem Grund nicht mehr erwähnt werden oder um die sich jemand anderes kümmert. Das heißt, die Säue, um die wir uns kümmern sollten, von denen zu unterscheiden, um die sich bereits jemand anders kümmert oder kümmern sollte, ist auch nochmal eine Aufgabe. Aber ganz konkret, glaube ich, sprechen wir schon sehr viel miteinander. Und zwar auf jeder Ebene. Die Münchner Sicherheitskonferenz ist keine sehr hierarchische Organisation. Hier darf jeder immer alles sagen. Und hier darf auch jeder jede gute Idee, die ihm oder ihr durch den Kopf geht, erwähnen. Und meistens, das ist das, was mich jeden Tag aufs Neue motiviert, setzen wir solche guten Ideen dann auch um. Wir haben kleine Arbeitsgruppen für Themen oder für Regionen oder für Formate. Und wenn die der Meinung sind, man müsste mal wieder etwas machen zu G20 oder zum globalen Süden oder zur Zeitenwende, dann, glaube ich, gibt's hier wenige Gegenstimmen, wenn es gut argumentiert ist. Und da ist dann einfach immer die Frage, haben wir einen Elefanten im Raum? Können wir einen Mehrwert bieten? Und zieht sich ein roter Faden durch unsere Aktivitäten?
Sehr spannend. Rot bringt uns zum nächsten Gegenstand. Der Wecker, den du mitgebracht hast, ist knallrot. Und ich glaube, wenn der anfängt zu klingeln, dann springen wir hier beide schnell aus dem Raum raus, oder?
Ja, er hat noch nie geklingelt, weil wir die Batterien rausgenommen haben. Aber ja, das ist ein Wecker in Alarmrot, der seitdem ich ihn bekommen habe, auf 5:12 steht. Und 5:12 ist doch immer diese Metapher für etwas ist kurz vor knapp, ganz dringend, Ende der Welt steht bevor, Drama, Drama, Drama.
Genau, aber man kann auch noch was machen in 5 Minuten.
Man kann was machen und es legt das Augenmerk auf einen inneren Widerspruch, den wir als Münchner Sicherheitskonferenz immer wieder haben. Sind wir ein Wecker? Sind wir ein Beruhiger? Sind wir ein Einordner? Was ist eigentlich unsere Rolle in der öffentlichen Wahrnehmung? Es gibt ein starkes Argument dafür, dass es Warner geben muss, dass es Institutionen geben muss, die sagen, Achtung, jetzt ist wirklich 5:12, wir müssen was tun. Und ich glaube, wir sehen ja jetzt gerade, wie die Weckrufe von der anderen Seite des Atlantiks zunehmen und wie das dann tatsächlich zu strukturellen Änderungen in Deutschland und Europa führt, von der Grundgesetzänderung bis zum Rearm Europe-Programm. Also da gibt's, glaube ich, ein Argument für die Sinnhaftigkeit des Weckers. Es gibt aber auch die sagen, ganz ehrlich, man muss nicht bei jedem Drama Schnappatmung bekommen. Man muss nicht bei jedem Weckruf aus dem Bett fallen. Man muss nicht über jedes Stöckchen springen, das einem hingehalten wird. Sondern vielleicht sollte man sich auch eher mal ein bisschen beruhigen, selbst stärken und dem Ganzen etwas gelassener entgegentreten. Das hat auch was Grundsympathisches, finde ich. Und wenn ich eine Sache gelernt habe in den letzten 20 Jahren, die ich also mehr oder weniger da in dieser Welt verbringen durfte, es ist wirklich so, dass nicht jedes Drama ein Drama ist. Und dass man unterscheiden muss zwischen Dramen, die man jetzt ausnutzt, also die auch tatsächlich was vorwärts bringen können, die Momentum entwickeln, also die hilfreich sind.
Krise bringt das
gut. Genau. Die ist... Ja. Politikerinnen und Politikern leicht macht, schwierige Entscheidungen auch in der eigenen Bevölkerung durchzusetzen. Und Dramen, wo man sagt, ganz ehrlich, Jungs und Mädels, das ist kein Drama, jetzt reißt euch alle mal zusammen and stop messing around. Ja. Und diese Frage sich regelmäßig zu stellen, also ist unsere Rolle als MSC jetzt in diesem spezifischen Thema eher die des Weckers oder des Beruhigers, des Einordners, des Erklärers, des Möglichmachers? Das finde ich auch immer eine ganz spannende Frage. Und deswegen, wenn ich mir diese drei Gegenstände anschaue, den Elefanten, die Frage, habe ich überhaupt da einen Elefanten, um den es geht? Oder ist eigentlich schon alles besprochen, mehrfach? Also gibt es eine Nische? Den roten Faden, zieht der sich durch? Verbindet der unsere Aktivitäten? Und den Wecker, was ist unsere Rolle? Dann komme ich eigentlich relativ schnell zu einer, wie ich finde, sinnhaften Bewertung von Plänen und Vorhaben.
Und wie ist die Rolle im Moment? Es gibt ja ganz viele, du hast es gerade kurz angesprochen, die gerade durch die Gegend laufen und sagen, es war noch nie der Krieg in Europa so nahe wie jetzt. Das könnte eskalieren. Obermann hat sich da kürzlich auch im Interview geäußert und gesagt, um Gottes Willen, ja, wir stehen quasi kurz vor einem Krieg mit Russland. Bei USA weiß man ja auch nicht so richtig, sind sie jetzt noch Feind oder sind sie noch Freund? Wie ist deine Rolle? Wie ist eure Rolle gerade?
Genau, also ich glaube, da muss man unterscheiden. Was habe ich für mich selbst als Rolle entdeckt und entwickelt? Und was macht die Münchner Sicherheitskonferenz? Also vielleicht zu mir. Ich bin schon der Meinung, dass viele von uns immer noch in zwei Welten gleichzeitig leben. In der einen Welt, wo wir alle ganz genau wissen, dass gerade eine schwierige Zeit ist, dass große Veränderungen kommen, dass wir als Deutschland und als Europa schlecht aufgestellt sind. Mhm. Und die andere Welt, in der wir ganz normal weiterleben.
Das wäre nichts.
Ja, als wirklich als wäre nichts. Mhm. Und ich finde das zunehmend schwieriger, dass wir uns da nicht wirklich aufrütteln lassen. Die deutsche Bundeswehr war noch nie so klein wie heute. Nicht mal 180.000 Soldaten zu einem Zeitpunkt, wo man jetzt, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten kann, dass die Situation schon lange nicht mehr so gefährlich war. Also das sind so Themen, wo ich mir denke, ui, da müsste man, glaube ich, ein bisschen mehr Wecker sein. Dann, wenn ich mir anschaue, dass Leute Verteidigung mit Militär verwechseln. Ja, Verteidigung besteht auch aus Panzern und grün angezogenen Menschen, aber es besteht halt auch aus Resilienz, sicherer Infrastruktur, sicheren, sauberen demokratischen Prozessen, einer gut ausgebildeten und gebildeten Bevölkerung, einem resilienten Staat. Da sind wir, excuse my French, ziemlich scheiße aufgestellt in Deutschland. Wirklich schlecht. Wir sind nicht nur ein bisschen schlecht, wir sind richtig schlecht und das hat die letzten Jahre massiv gelitten. Wir könnten uns als Gesellschaft keine 3 Tage durchkämpfen. Nicht nur, weil uns die Munition ausgehen würde.
Du meinst im Krieg oder
im Krieg? Ja, also ich würde jetzt mal vom schlimmstmöglichen Fall ausgehen. Und das bringt mich dann auch so ein bisschen zu dem Punkt, was denke ich eigentlich, kommt ein Krieg oder kommt kein Krieg? Ich glaube, das ist völlig irrelevant. Hoffnung ist eine schlechte Strategie. Wenn unsere Strategie auf Hoffnung, dass nichts passiert, aufgebaut ist, dann würde ich jetzt als Stratege sagen, das reicht mir nicht. Ich muss von schlechten Entwicklungen ausgehen, ohne sie jetzt herbeirufen zu wollen oder herbeizuwünschen. Aber ich glaube, ich darf feststellen, als Bürger, wir sind einfach nicht vorbereitet. Weder auf einen richtigen Krieg, noch auf einen hybriden Krieg, noch eigentlich auf das, was wir schon jeden Tag sehen. Deswegen, ob jetzt Russland 2028, 2029 oder 2030 bereit für einen Krieg wäre, ist aus meiner Sicht irrelevant, weil wir sind es nicht. Und Russland habe ich nie im Griff, aber uns selbst habe ich im Griff. Und deswegen glaube ich schon, dass man ab und zu mal Leute aufwecken muss, als Benedikt Franke. Als Münchner Sicherheitskonferenz müssen wir doch alles dafür tun, dass Gesprächskanäle offen bleiben, dass das System stabilisiert wird, dass gemeinsame Interessen erkannt werden und auch, dass die jeweiligen Sorgen ernst genommen werden. Also da haben wir jetzt eine völlig andere Rolle als Benedikt Franke als Privatperson. Mhm. Und das unter einen Hut zu bringen, ist auch für mich nicht immer ganz leicht, ist auch für unser Kommunikationsteam nicht ganz leicht, lässt sich aber, glaube ich, nicht auflösen, dieser Widerspruch.
Aber das heißt auch so ein bisschen, wenn jetzt ein Kommunikationskanal wegbricht, ist das ein richtig schlechtes Zeichen. Es war zum Beispiel Russland nicht vertreten. Was heißt das?
Ja, also die Münchner Sicherheitskonferenz war über Jahre und Jahrzehnte einer der wenigen Plätze, wo man alle Player in einem Raum versammeln konnte. Das hat die letzten 3 Jahre etwas gelitten. Es ist aber unser ganz klares strategisches Ziel, das so bald wie möglich wieder möglich zu machen. Nur man kann doch jetzt nicht einfach die Russen einladen, als wäre nichts gewesen. Man musste schon mit der Ukraine, die man nicht in den Rücken stechen kann, oder den europäischen Partnerinnen und Partnern und auch unseren transatlantischen Freunden genau abstimmen. Aber in der Sekunde, in der konstruktive Lösungsansätze, beziehungsweise auch nur die Bereitschaft zu konstruktiven Lösungsansätzen auf der russischen Seite wieder erkennbar sind, sollten wir als Münchner Sicherheitskonferenz alles dafür tun, die entsprechenden Formate zu unterstützen. Und ich glaube, das wäre dann wahrscheinlich auch sehr im Interesse der Ukraine. Nur jetzt so zu tun, als gäbe es irgendeinen anderen außer Putin, der diesen Krieg beenden könnte, finde ich fast schon verlogen. Und deswegen tue ich mir jetzt schwer, die russische Seite so mir nichts, dir nichts wieder in MSC-Formate zu integrieren. Aber wir werden uns diesem Thema stellen müssen. Wir werden uns dann übrigens auch solchen eher philosophischen Themen stellen müssen, wie der Zähigkeit des russischen Imperialismus. Also ist das aktuelle Problem die Person Putin, das Regime Putin, die Elite oder die Gesamtbevölkerung? Wie tief ist das verwurzelt? Da gibt es eine ganze Reihe an tollen Büchern, die vor kurzem rausgekommen sind, dass einfach, wenn 20 Jahre lang die Idee des russischen Imperialismus in den Schulen von morgens bis abends gepredigt wird, dann muss man gegebenenfalls an die zukünftigen Beziehungen mit Russland etwas anders herangehen, als wenn es nur eine Elite ist, die sich das als Thema gesucht hat. Da gibt es nun sehr viele Elefanten im Raum bei dieser Debatte und irgendjemand muss sie führen und also wir sind definitiv bereit dazu. Und du hast recht, die Münchner Sicherheitskonferenz muss an der Stelle wieder besser darin werden, Leute, mit denen wir nicht einer Meinung sind, an den Konferenztisch zu holen.
Das war jetzt gar keine Kritik, sondern tatsächlich die Frage, wie schätzt du sozusagen den Grad des Zerwürfens ein, was du beantwortet hast. Du hast vorher Deutschland sehr offen kritisiert, ja, der weiße Elefant ist sehr transparent, das ist ein ziemlich schlecht in ganz vielen Punkten.
Ich glaube, ich habe ein anderes Wort verwendet.
Ich wollte es nicht wiederholen. Was würdest du anpacken, wenn du jetzt Kanzler wärst? Was wären so deine 3 Top-Bereiche, wo du sagst, ey Mann, das müssen wir zuerst ändern?
Also erstens bin ich jeden Tag froh, dass ich nicht Kanzler bin. Ich hätte auch einfach nicht das Durchhaltevermögen dazu. Und es ist natürlich immer leichter, von außen zu kritisieren, als es dann selber zu machen. Aber wenn ich mir 3 Dinge wünschen dürfte, ich glaube, dann wäre es eine gewisse Offenheit von anderen Ländern zu lernen und Dinge bei uns zu implementieren, die zum Beispiel ganz wunderbar in Finnland und Schweden unter dem Titel Total Defense funktionieren. Da ist die Bevölkerung ganz einfach ganz anders eingestellt auf Großkatastrophen, auf Großlagen, wie man es in der Bundeswehr nennt. Die ist eingebunden. Ich erinnere mich, bei uns vor ein paar Jahren war mal die Diskussion, sollen wir nicht jedem Bürger, jeder Bürgerin so eine Zagesbox im Keller stellen mit Jodtabletten und Toilettenpapier und Reis und all den Dingen, die man braucht. Und da gab es ja gleich einen Aufschrei, was sei das für eine Angstmacherei, was sei das für ein Drama. Das finde ich irre, dass man so dran geht. Es ist Aufgabe des Staates, seine Bürgerinnen und Bürger zu beschützen. Ja. Deswegen fände ich es extrem wichtig, alle einzubeziehen. Das kann man nicht outsourcen an die Bundeswehr und das technische Hilfswerk und den Katastrophenschutz. Und das ist eine gesamtstaatliche und gesamtbevölkerungsrelevante Aufgabe. Das heißt, meine erste Hoffnung wäre, von Staaten wie Schweden und Finnland an dieser Stelle zu lernen. Zweitens, ich würde auch tatsächlich das Netz viel weiter spannen. Ein großes Problem Deutschlands ist und auch Europas ist unsere Abhängigkeit von Dritten. Es war jahrelang, jahrzehntelang die Abhängigkeit von russischer Energie, die Abhängigkeit von amerikanischem Schutz und die Abhängigkeit von chinesischen Märkten. Ich glaube, es ist gar nichts falsch daran, eng mit den Amerikanern zusammenzuarbeiten. Es ist gar nichts falsch daran, viel Geld in chinesischen Märkten zu verdienen. Aber sobald daraus Klumpenrisiken werden, glaube ich, lohnt sich der Blick über den Tellerrand und lohnt sich auch das, in Anführungszeichen, diplomatische Ausschwärmen. Es gibt 205 Länder auf der Welt. Viele davon werden von uns völlig stiefmütterlich behandelt. Wir müssen selbst mit dem kleinsten Land noch viel intensiver in den Austausch gehen. Ich bin massiv enttäuscht, dass wir Botschaften runterfahren, dass wir Goethe-Institute und Außenhandelskammern schließen. Ich würde all das rückgängig machen, wäre ich Bundeskanzler. Ich würde Botschaften nach oben fahren. Ich würde europäische Botschaften stärken. Ich würde Außenhandelskammern überall aufmachen, wo es geht. Ich würde Goethe-Institute viel intensiver nutzen, um Interesse an Deutschland und Zusammenarbeitsmöglichkeiten zu generieren. Also das wäre das Zweite, was ich machen würde. Das Erste war von anderen Ländern lernen. Das Zweite war in den globalen Süden und in Länder, die wir stiefmütterlich behandeln, zu gehen. Und das Dritte, was ich machen würde, wäre ein ehrlicher Dialog zu unserer Wettbewerbsfähigkeit. Ich glaube einfach, dass es sich nicht mehr, auch hier wieder versuchen wir in zwei Welten zu leben, dass es sich nicht mehr unter einen Hut bringen lässt, dass man das Land mit den meisten Urlaubstagen, den meisten Fehltagen, den mächtigsten Gewerkschaften ist und gleichzeitig Exportweltmeister wieder werden möchte und gleichzeitig von Wettbewerbsfähigkeit reden möchte. Wie soll denn das gehen? Es gibt extrem gute Argumente für die Rolle der Gewerkschaften und die möchte ich auch gar nicht missen. Aber das, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, ist ein großer Teil des Problems. Und da nochmal anzusetzen und uns zu überlegen, wo wir die Prioritäten setzen. Setzen wir die Prioritäten an den richtigen Stellen? Ich sage jetzt überhaupt nicht, ich habe die Antworten, nur ich sehe die Debatte nicht. Die Debatte findet nicht statt. Und ich hoffe inbrünstig, dass wir uns als Deutschland nicht immer wieder nach dem Status quo ante ausstrecken, also den guten alten Zeiten, wo wir viel Stahl geschmolzen und viele Autos gebaut haben, sondern dass wir uns ein bisschen neu orientieren und schauen, wo unsere Wettbewerbsvorteile in der Zukunft liegen. Und wenn wir jetzt alles versuchen, um die Industrie der Vergangenheit zu retten, dann verpassen wir den Absprung in die Zukunft. Und das hört sich jetzt so blöd an, aber es kann einfach nicht sein, dass der Staat jetzt künstlich Energiepreise runterregelt. Mir ist schon klar, dass unsere Industrie niedrige Energiepreise braucht, um wettbewerbsfähig zu sein und dass viele Arbeitsplätze daran hängen. Das sind schwierige Entscheidungen. Aber nachhaltig im Sinne von zukunftsfähig ist das alles nicht. Und deswegen, diese Debatte müssen wir führen. Künstliche Marktverzerrungen haben in der Geschichte noch nie funktioniert. Warum behaupten wir vor unseren Bürgerinnen und Bürgern, dass die jetzt funktionieren? Ehrliche Debatte, die ja auch der ein oder andere Politiker, die ein oder andere Politikerin durchaus zu führen bereit sind, zu ermöglichen, würde ich als Bundeskanzler zu einer meiner zentralen Aufgaben machen. Ende des Werbeblocks.
Eine Rückfrage zum Werbeblock. Wenn du, ich verstehe sehr gut, du lässt weg, ne, Subventionen für die alte Wirtschaft. Was müssen wir tun, um die neue Wirtschaft zu pushen? Das sind ja künstliche Intelligenz, Anwendungen mit künstlicher Intelligenz, Geschäftsmodelle, die darauf aufbauen. Was müssen wir als Deutschland, vielleicht aber auch als Europa machen, um da schneller zu werden? Das sind wir ja im Moment, würde ich sagen, erstmal ziemlich abgehängt. Ja.
Also ich glaube auch, dass wir noch nicht die richtige Debatte hatten zu, was ist eigentlich unsere zukünftige wirtschaftspolitische und gesellschaftspolitische Ausrichtung. Ich glaube, es gibt zum Beispiel ein starkes Argument, dass wir uns ein bisschen Stahl schmelzen und Autos bauen erhalten, damit wir eine gewisse strategische Autonomie haben. Aber wie viel? Ist das dann grüner Stahl und wie wird das gefördert? Wie schaut es eigentlich bei dem ganzen Thema Recycling aus? Gewinnung neuer Rohstoffe? Wir machen uns ja jetzt gerade oder haben uns abhängig gemacht, komplett von chinesischen Fertigungskapazitäten im Bereich der erneuerbaren Energien, der Veredelung von Rohstoffen, nicht nur des Förderns von Rohstoffen, sondern des Veredelns. Da stellt sich mir doch die Frage, haben wir wirklich, wirklich unsere Pläne zur Energiewende so sauber durchdacht, dass wir auch die Abhängigkeiten mit eingerechnet haben? Und wo könnten wir noch mehr aus den eigenen Ressourcen machen? Also zum Thema im Bereich der Kreislaufwirtschaft. Finde ich ein grandios wichtiges Thema. Ist auch wieder so ein Elefant, der im Raum steht. Würde ich gern viel mehr Debatte dazu haben. Wie wichtig ist eigentlich so ein Thema wie Recycling für die strategische Sicherheit eines Landes wie Deutschland oder der Europäischen Union? Ich würde also auch an der Stelle viel mehr schauen, was wir eigentlich in den nächsten 10, 20, 30, 40 Jahren bieten müssen und zu bieten haben. Was nämlich nicht vergessen wird, ist, dass unsere Wettbewerber wie China in Jahrzehnten denken und nicht in vier Jahreszyklen. Die Chinesen haben sich vor 37, 38 Jahren ganz klar sowohl die neue Seidenstraße als auch diese Abhängigkeit von Rohstoffen zum Ziel gesetzt. Jetzt ist die Frage, haben wir ein Ziel? Wo wollen wir sein? Ich finde es schon mal toll, dass wir gesagt haben, bis 2040, 45, 50 werden wir CO2-neutral. Längst überfällig und super wichtig. Aber weitere Ziele habe ich bisher nicht wirklich gesehen. Also was ist unser Ziel? Was wollen wir für ein Bruttoinlandsprodukt haben? Was wollen wir für eine Balance zwischen Industrie und Dienstleistungsgewerbe haben? Gibt's überhaupt eine Rolle für den Staat, da Vorgaben und Wünsche zu äußern? Oder lassen wir alles die Marktwirtschaft selber regeln? Und auf welcher Grundlage, welchen internationalen Regeln? Das wäre übrigens, also wenn ich als Kanzler noch einen vierten Wunsch frei hätte, ich würde mich natürlich wahnsinnig dafür einsetzen, diese regelbasierte Ordnung, die gerade global in die Brüche zu gehen droht, an der einen oder anderen Stelle zu versuchen zu retten, beziehungsweise mit dem globalen Süden fair weiterzuentwickeln. Wir müssen an die Bretton Woods Institutionen, Weltbank, Währungsfonds dran. Wir müssen an den UN-Sicherheitsrat dran. Wir müssen an all diese Unterorganisationen der Vereinten Nationen dran, weil die gerade ihren Daseinszweck verlieren. Und das verknüpft mit all dem anderen, was mein Kabinett machen würde, glaube ich, zu einem besseren Standing der Bundesrepublik in Europa, einem besseren Standing Europas in der Welt und einer besseren Welt führen. Das sind vier elementar wichtige Punkte. Und mir ist klar, einfacher gesagt als getan, extrem schwierige Gemengelage auch in der Koalition, die das ja zum Teil alles anders sieht. Ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel die SPD meine Kommentare zur Gewerkschaftswelt skeptisch sieht und dass die CDU meine Kommentare zu Stahlschmelzen und der Autowirtschaft skeptisch sieht. All dessen bin ich mir bewusst, aber in so einem Podcast darf man ja auch mal träumen.
Deswegen bist du ja auch nicht ein Parteipolitiker, sondern sitzt hier. Aber nicht ganz regelkonform hast du ja vier Gegenstände mitgebracht, wo wir gerade beim Vierklang
sind. Das ist der letzte Gegenstand für euch, die ihr das nicht seht. Das ist ein Coin, ungefähr so groß, wie früher ein 5-Mark-Stück war. Geht auf eine militärische Tradition zurück. Dieser Coin war in die Jacken von Soldaten an der Front eingenäht, damit sie sich, wenn sie sich durchschlagen müssen, damit zum Beispiel freikaufen können. Militärische Institutionen und sicherheitspolitische Institutionen wie die Münchner Sicherheitskonferenz nutzen das als kleines Giveaway. Das wird ausgetauscht mit anderen. Das ist der sogenannte Challenge Coin. Okay. Wenn man sich dann wieder sieht und die andere Seite hat den Coin nicht dabei, dann muss ein Getränk ausgegeben werden oder ein Abendessen gezahlt werden. Es ist aber auch ein Sammelobjekt geworden. Und es ist eine kleine freundschaftliche Geste. Es kostet nicht viel und freut die andere Seite immer sehr. Und wir geben das normalerweise am Ende eines Gesprächs wie diesem dem Gesprächspartner an die Hand. Und nachdem ihr das alle nicht seht, beschreibe ich es kurz. Auch hier ist wieder im Relief der Elefant zu erkennen, der bei uns allgegenwärtig ist.
Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Und ich sehe schon, die Wertekommission muss sich jetzt auch so einen Coin zulegen, oder? Damit ich am Ende jeden Gesprächs auch was zu geben habe. Vielen Dank.
Ja, ich frage mich, was bei euch drauf wäre als Symbol. Aber wir würden den Coin gerne annehmen und ihn dann auch brav beim nächsten Mal wieder dabei haben.
Vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch.
Danke.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dann ist Suat Benkreder unser Gast. Sie ist Vorständin bei der DZ Bank und eine der wenigen Frauen, die es im Investmentbanking und der Finanzwelt ganz nach oben geschafft haben.
Das war Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership ist eine Produktion von Aldente Entertainment. Produktionsleitung Anna-Maria Brandt. Postproduktion Leonie Hartmann. Werte und Leadership ist ein Podcast für die Wertekommission mit freundlicher Unterstützung von Westlotto.